Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und hier ist der Swimfluencer, weil der Name ist leider schon vergeben, aber warum ich das gerne sagen möchte? Seit dieser Woche folgt mir der Deutsche Schwimmverband auf Instagram. Ein Grund zur Freude, ein Grund zum Jubilieren. Zumindest lag das so auf meiner Seite ganz weit oben auf den Glücklichmach-Momenten der letzten 7 Tage. Und von diesen Momenten sollt ihr natürlich auch was abhaben, denn ihr gebt mir ja auch so viel zurück. Und das ist das eigentlich, womit ich hier gerne gleich einsteigen möchte. Denn das Feedback zu den letzten beiden Folgen war wirklich überragend. Zahlreich. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich da jetzt anfangen soll, außer vielleicht, dass wir mit beiden Themen, also zum einen ich mit meinem kleinen 30-minütigen Monolog vor 2 Wochen und Christoph und ich, wir beide letzte Woche mit unserem Talk über die Themen Rekorde scheinbar echt einen Nerv getroffen haben. Beginnen wir vorne, chronologisch, kalendarisch, mit der Folge über Vereinsstrukturen und meinen Bedingungen für den Wiedereinstieg ins Trainergeschäft. Das hat scheinbar echt einige von euch abgeholt. Zumindest ist es das, was bei mir angekommen ist, dass es an vielen Orten genau die Punkte sind, an denen es krankt. Und das, was freut mich natürlich, dass wir da alle irgendwie auf einer Seite sind und gibt euch möglicherweise auch das Gefühl, ey, ihr seid nicht alleine da draußen. Auf der anderen Seite ist aber genau das Problem. Wir sind nicht alleine da draußen und es sind irgendwie Themen, über die hier schon in dieser Schwimmbubble, in dieser Schwimmwelt seit Jahren gesprochen wird. Wir werden mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich werde euch hier auf jeden Fall von meiner Warte her aus dem Norden der Republik auf dem Laufenden halten. Viel interessanter war dann aber noch tatsächlich die Rückmeldung zur Diskussion der vergangenen Woche. Weg mit den Rekorden war der Titel. Ziemlich plakativ, wie ich finde. Aber manchmal muss das auch sein, denn wir waren uns ja wirklich nicht einig. Und es haben sich tatsächlich in beiden Lagern, Pro-Rekorde, Kontra-Rekorde, verschiedene Lager gebildet. Es gibt auch Argumente dafür und dagegen. Wir haben uns ja beide eigentlich nicht viel bewegt, obwohl man vielleicht sagen möchte, wir haben vielleicht das gleiche Thema die gleiche Medaille nur von 2 verschiedenen Seiten angeschaut. Möchte ich dem da an der Stelle möglicherweise nicht so ganz zustimmen, denn wir haben dann auch viel darüber gesprochen, was denn so ein Rekord bedeutet und man nimmt vielleicht Trainingsreize vorweg und so weiter. Alles Themen, die man zukünftig nochmal auseinanderklamüsern könnte mit den Fürs und Widers, die man dort machen kann. Lasst uns gerne nochmal wissen, was ihr vielleicht hören wollt, was ihr diskutiert haben wollt. Wir haben noch 2, 3 Ideen haben wir noch im Kopf, die auch, glaube ich, nicht ganz einfach sind und in dem einen oder anderen vielleicht nicht so ganz gelegen kommen, weil es an die Substanzen rangeht. Aber naja, man kann ja einfach mal so dort vor sich hin diskutieren, ergebnisoffen, wie es so schön heißt, und immer respektvoll, das ist das Wichtigste. Ein Satz, der mir aber noch hängen geblieben ist und über den ich heute noch schmunzel, ist tatsächlich von Christoph vergangene Woche: ein gebrochener Rekord ist für ihn so eine Nicht-Nachricht. Den fand ich echt gut und illustriert es auch ziemlich deutlich, weil ich sehe das traditionell ein bisschen anders. Wie auch immer, wir müssen das jetzt hier nicht wiedercoin. Vielen, vielen Dank. Lasst die Nachrichten weiter eintrudeln. Das macht dann nochmal gleich doppelt so viel Freude. Ihr erreicht den Swimcast, müssen wir auch mal kurz drüber reden. andre@swimcast.de ist die Mail zum Glück. Ansonsten auf allen Social Media Kanälen, die es so gibt, wobei ehrlicherweise auf X werde ich nicht mehr lange sein. Auf dem doch sich mehr und mehr in die Verschwörungsrichtung entwickelnden Portal. andre@swimcast.de ist eigentlich der sicherste Weg, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wenn euch was auf dem Herzen liegt oder ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich darüber am ehesten und da gebe ich mir auch am meisten Mühe, tatsächlich direkt zu antworten. Was erwartet uns nun also in dieser Woche? Wir werfen einen Rückblick auf die DMS und zwar nach Hamburg. Es gibt ein paar Chlorgeschichten dazu zu erzählen. Wir ernten ägyptische und südafrikanische Früchte und atmen ein wenig beim Kraulschwimmen munter durch die Gegend. Und damit steigen wir ein in die Chlorgeschichten der vergangenen 7 Tage. Und da war das vergangene Wochenende ganz weit oben auf der Liste, denn in Hamburg stand die DMS Landesliga an. Die Landesliga ist die dritthöchste Liga hier in Hamburg, dann kommt es noch die Stadtliga, das ist die 4. Liga und dann hat sich das auch für so ein kleines Bundesland mit seinen zarten 1,5 Millionen Einwohnern gar nicht so schlecht irgendwie, noch zwei unter der zweiten Bundesliga, noch zwei Ligen zu unterhalten. Das Ganze hat aber einen sehr, sehr einfachen Grund. Denn Hamburg hat, wie ganz viele andere Gemeinde, Städte, Gegenden, Bezirke, Ländle, Landräume, wie auch immer, ein großes Problem: es gibt zu wenig Wasserfläche. Das ist euch nicht neu, aber Hamburg hat zudem noch eine wahnsinnig zerklüftete Vereinslandschaft. Bei diesen deutschen Mannschaftsmeisterschaften in der Landesliga-Ebene sind es dann, ich glaube, es sind jetzt 8 Vereine, 9, irgendwo da den Dreh, die dort antreten. Und das machen die nicht aus Jux und Dollerei und weil der Wettkampf so geil ist, das ist ja aber eigentlich tatsächlich, weil so mit 2 Stunden pro Abschnitt und insgesamt dann einer verhältnismäßig kurzen Hallenzeit durchaus sehr, sehr attraktiv und holt alle nochmal irgendwie ab, sondern im Schwimmverband in Hamburg hat man sich irgendwann mal überlegt, wir haben so viele Vereine, also müssen wir irgendwie die Wasserfläche ja möglichst fair verteilen. Und was wäre so ein fairer Maßstab? Naja, wir wollen ja irgendwie den Leistungssport fördern und das Schwimmen fördern in einem Anspruch, der einem den Namen Sport auch verdient. Und deswegen bewerten wir die Vereine nach ihrer Leistungsfähigkeit. Und jetzt kann man das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Man kann sagen, okay, wir gucken bei den Meisterschaften, bei den Hamburger Meisterschaften, wer denn dort der erfolgreichste Verein ist und der kriegt die meiste Wasserfläche, weil macht ja offensichtlich die meiste Arbeit oder die beste Arbeit und fördert damit auch das Bestehen des Hamburger Schwimmverbandes, Olympiastützpunkt, Zubringerverein und so weiter und so fort. Und dann kommt man natürlich zu Recht auch auf den Trichter und sagt, naja, was ist denn, wenn jetzt meine besten 2 Schwimmer oder Schwimmerinnen bei diesen Meisterschaften verletzt sind? Die brauchen doch noch andere Möglichkeiten, dann Punkte oder das irgendwie den Verein zu repräsentieren. Naja, okay, es gibt ja extra so Vereinswettbewerbe, eine DMS und eine DMSJ. Nehmen wir die doch noch mit rein in die Bewertung. Okay, super, nehmen wir die noch mit rein. Ja, aber dann haben wir die Masters gar nicht abgedeckt. Ja gut, nehmen wir die Masters DMS auch noch mit rein. Okay. Und was mit den Vereinen, die keine Mannschaft hinkriegen, sondern wirklich so 3 außergewöhnliche Athleten haben und die kommen ja dann auch gar nicht zum Zuge. Ja okay, dann nehmen wir noch die 10, die Bestenliste mit rein in Hamburg und verteilen dafür auch noch irgendwelche Bewertungspunkte oder wie auch immer man das dann gestaltet. Aber das machen wir über 100 Delfin, 100 Rücken, 100 Kraul und 200 Brust, weil Brust kann man ja 200 Meter schwimmen. Und so ist es jetzt, dass diese DMS unter anderem dafür beiträgt, dass die Hamburger Vereine sich ihre Wasserzeiten unter anderem über diesen Wettbewerb erschwimmen. Heißt also, jede Bahnenstunde, die man benutzt, wird dann in Punkte übersetzt und dann der Verein erschwimmt dann über so DMS oder DMSJ oder Bestenlistenpunkte oder Masters DMS oder Hamburger Meisterschaften Punkte auf sein Vereinskonto und kann dann mit diesen Punkten wiederum die Bahnenzeiten bezahlen. Heißt also, je besser mein Verein, desto mehr Punkte erschwimme ich, desto mehr Bahnenzeiten kann ich davon bezahlen und desto mehr Wasserfläche habe ich zum Training zur Verfügung. Sorgt also dafür, dass du als Hamburger Verein bei diesen Mannschaftswettbewerben mit möglichst vielen Mannschaften antreten musst, damit du richtig viele Punkte bekommst. Sorgt dafür, dass die SG Hamburg West teilweise mit 8 Mannschaften am Start gewesen ist. Also 1. bis 4. Herren und die 1. bis 4. Damen. Kann man dann sich überlegen, an wie vielen anderen Standorten in Deutschland es noch 4 DMS-Teams gibt. Mir ist ehrlicherweise keins mehr untergekommen. Aber hier ist es eine Notwendigkeit. Nicht, weil wir das so geil finden, die 12-Jährigen, 13-Jährigen über ihre ungeliebten 400 Freistil oder 200 Rücken ins Wasser zu werfen, sondern weil es dafür Punkte für den Übungsstundenverteilungsausschuss, wie der ganze Konglomerat dann heißt, gibt. Daher dann vielleicht auch die Abkürzung DMS, du musst schwimmen. Und so sah das dann tatsächlich auch oft aus. Das Niveau ist dann in den Landesligen und Stadtligen durchaus überschaubar. Und ich wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir da eine große Ausnahme bilden, aber es reicht, dass wir 24 Bahnenpunkte holten. Und so tauchte auch mein Name auf in der 2. Herrenmannschaft, denn das war meine sportliche Heimat. Dort hatten wir anfangs mal 9 Männer aufgestellt und das illustriert schon ziemlich gut, worum es dann bei dieser DMS geht und was hier die Fallstricke so sind. 9 Männer aufgestellt. Daraus wurden dann am Donnerstag noch 8, weil der erste schon absagte wegen, keine Ahnung, Schulprüfungen und ein bisschen krank fühlen. Und Samstagmorgen kam dann nächste Hiobsbotschaft: Ah, André, ich fühle mich krank, ich kann leider auch nicht kommen. Damit blieben noch 7 tapfere Recken übrig, die 7 Zwerge des Schwimmsports, wenn man so mal sagen möchte. Und der Mathematiker in euch rechnet jetzt mal flott nach und sagt: Ja, weil es sind 34 Strecken, jeder darf 5-mal starten, damit ich das überhaupt irgendwie durchkriege, brauchen wir mindestens 7 Starter. Korrekt, wir hatten also das Minimalziel voll. Hudei, bedeutet auch, jeder muss das Maximum an 5 Starts eigentlich absolvieren. Es ist das typische DMS-Chaos gewesen. Es ist immer eine Stinkermannschaft dabei, wo alles schief läuft, wo du 2 Stunden vor Wettkampfbeginn eigentlich noch nicht weißt, wie jetzt am Ende die Aufstellung wirklich aussehen wird. Dass jetzt direkt die allererste Mannschaft das ist, ist schon eher ungewöhnlich. Wir haben uns dafür entschieden, 200 Delfin, 400 Lagen freizulassen. Es gab wirklich keinen, der das konnte. Ganz einfach. Ganz stumpf. Ich habe mich bei der Masters DMS für die 400 Lagen disqualifiziert, war auch so schon relativ gut ausgerüstet. Und ansonsten war dort einfach dann mehr niemand. Props, also, und so wie das dann ist bei so einer Masters DMS, gibt immer die unbesungenen Helden, die dann noch 5 Strecken zusätzlich übernehmen, die auf einmal die 200 Brust schwimmen, obwohl Rücken ihre Hauptlage ist, die innerhalb von 8 Minuten 2-mal auf den Startblock klettern und ins Becken tauchen, um sich für das Team aufzuopfern, alles nur dafür, dass wir 1 Stunde mehr oder weniger Trainingszeit für unsere ganze SG haben. Naja, so ist das halt. Props an der Stelle auch immer mal raus an die Jugend, und da gibt's ja verschiedene Taktiken. Früher hieß es mal gerne, ja, die Jugendlichen sind so schnell, die kriegen die ganzen kurzen Strecken, 50er, 100er, weil da gibt's die meisten Punkte. Und die langen Strecken geben ja gar nicht so viele Punkte, da machen Unterschiede zwischen den Mannschaften gar nicht so viel aus, deswegen lassen wir das die Älteren schwimmen. Wir drehen das hier traditionell um, aus dem einfachen, simplen Grund des Überlebenswillens. Ich möchte nicht die 800 Meter Freistil schwimmen, will auch kein anderer sehen, aber wenn du einen Jugendlichen hast, der das ganz gut kann, dann holst du dort auch ruckizucki 100, 150 Punkte auf die Konkurrenz raus. Und so entstehen dann manchmal einfach ganz merkwürdige Programme bei den Kiddies, die voll im Saft stehen mit 5 oder 6 Trainingseinheiten die Woche. Masnari Wolf bei der SG Frankfurt kann da sicherlich ein Lied von singen, und dann sind es die 1500 Kraul und die 400 Lagen und die 200 Delfin noch mit dazu und die 200 Kraul, und als kleines Gimmick gibt's dann noch die 100 Brust, damit eine nicht ganz so anstrengende Strecke dabei ist. Also das... Es ist jedes Mal aufs Neue interessant, mit der ein oder anderen Überredungskunst verbunden, die, wenn man das aufs Arbeitsleben übertragt, ganz nett die Soft Skills ein wenig fördert. Wie sah es bei mir jetzt aus? 3-mal Rücken im ersten Abschnitt, 200, 150, es war die komplett richtige Reihenfolge. Lief viel, viel besser als bei der Masters DMS, bei den 200 Rücken eigentlich nicht eine Wende getroffen, am Ende wieder fast ertrunken nach der 7. Wende, ein Delfin-Kick vor der 5-Meter-Leine hoch wie Karpfen, hätte mein alter Coach gesagt, den Mund aufgerissen und einfach nur ums Überleben kämpfend ins Ziel geschwommen. Zeit war okay, 2 Minuten 30, alles tutti, aber viel Positives mitgenommen für die folgenden 100 Meter Rücken. Und ihr kennt das Spiel, mich begleitet das schon eine ganze Weile, jetzt seit fast 1,5 Jahren, meine Speedo-Rennhose, und die tat auch dieses Mal wieder ihren Teil dazu bei, dass die Zeiten sehr, sehr ordentlich wurden. Nach 1:07 stoppte die Uhr über die 100 Meter Rücken mit einer ganz faszinierenden Sache, die irgendwie neu dazugekommen ist, dass ich anfange im Rennen selber mehr drüber nachzudenken, was da passiert, und während ich auf der 3. Bahn dachte, bin so irgendwie 1,5 Meter unter Wasser und hab zu tun, dass ich überhaupt noch mit der Nase nach oben komme, um irgendwie Luft zu holen, war dann die Aufgabe auf der 4. Bahn explizit nach den Kicks, nach der Tauchphase, nochmal aufs Wasser drauflegen, und dann ging das Ganze schon deutlich, deutlich leichter. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich da merke, die sich verändern, also bewussteres Schwimmen, sage ich jetzt mal, und die sich dann aber auch in der Zeit tatsächlich niedergeschlagen haben. Also das war schon ziemlich, ziemlich cool und hat echt Laune gemacht. Dann kamen die 50 Rücken, 30,6, alles irgendwo in einem Bereich, wo du sagst, boah, okay, bis zur nächsten Sekunde, es ist wirklich noch eine Weile hin, also nichts, worüber man sich ärgern müsste. Aber so 3 Starts in guten 1,5 Stunden, 1,45, fordern ihren Tribut. Und so saß ich in der Mittagspause mit leerem Blick über der Bolognese-Schüssel in mich reinschaufelnd da und guckte irgendwann da rein und war so, okay, die wolltest du nicht aufessen. Das war nicht unbedingt der Plan so an dieser Stelle. Naja, die letzten drei Gabeln habe ich mir dann auch noch reingezwirbelt, was dramatischerweise dazu führte, dass die 45 Minuten später, als die 200 Lagen auf dem Programm standen, für mich ich da doch den ein oder anderen Nudelknödel noch sehr gespürt habe im Bauch. Die 200 Lagen auch gar nicht gefühlt, davon abgesehen. Ganz wildes Rennen eigentlich, sind die 50 Delfin, möchte man sagen, okay, die gehen ja noch irgendwie vorbei, aber so richtig habe ich das noch nicht raus. Dann kommt Rücken, da ärgere ich mich die ganze Zeit, dass gleich 50 Brust kommen und ich genau weiß, nach der Wende, Tauchzug, unter Wasser und auch das Gleiten unter Wasser ist wieder Kampf gegens Ertrinken. Dann sind die Brust irgendwann vorbei und dann fühle ich mich schon so schlecht, dass ich denke, ja, bis jetzt lief es gar nicht rund, jetzt muss ich auch nicht mehr anstrengen, die 50 Kraul, und dann ist es das, was es ist. Naja, angekommen. 50 Kraul, 27,3 und dann waren die 5 Starts auch durch soweit. Witzigerweise hatten wir noch eine Diskussion am Beckenrand dann anschließend zum Vergleich Masters DMS und echte DMS, weil ein Trainingskollege sagte, ey, vor, wann war die, im Oktober irgendwann, da sind jetzt 4-5 Monate her, da war ich etliche Kilo leichter und schwimme jetzt hier bei dieser DMS trotzdem langsamer und das fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Und da haben wir tatsächlich die valide Theorie in meinen Augen entwickelt, du bist vielleicht jetzt leichter, aber dein Körperfett ist weg. Und so blöd das jetzt vielleicht klingt, aber Fett schwimmt oben. Ist nett, wenn dort Muskeln drunter sind, sonst wird es auch schwierig mit dem Schwimmen, aber Fett schwimmt oben und es leidet die Wasserlage, wenn du so ein 80 Kilo Muskelklotz dort reinwirfst oder 80 Kilo, der aus 20 Kilo Fett besteht. Der schwimmt weiter oben oder 10, ist ja auch völlig egal. Ist ja auch mit der Grund, weshalb Frauen höhere Wasserlage haben als Männer, weil mehr Körperfettanteil. Das heißt, Gewichtsreduktion, fragt mal nach, bei Marco Koch, als der so extrem abgenommen hat, war er auch nicht mehr so schnell, wie als er etwas rundlicher und in Anführungsstrichen moppeliger aussah. Von Ryan Murphy gibt's auch Bilder, wo so ein kleiner, so, wenn das links und rechts an der Hose so rüberhängt, das, wie soll ich jetzt sagen, das Hüftgold, Love Handles ist da der englischsprachige Begriff, oder der Muffin-Top, weil so ein Muffin auch oben drüber quillt. Und es soll jetzt wirklich kein Fat-Shaming sein, um Gottes Willen. Also bei mir selber sieht man das auch und ich weiß das durchaus, aber es kann positiv sein, es kann sich positiv auf die Leistung auswirken, will ich damit sagen, und damit machen wir den Deckel drauf auf das Thema Hüftgold, denn einen Tag später waren dann die ersten Mannschaften am Start, auch nicht ohne Absagen, aber bei weitem nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz bedeutet das am Ende wieder mehr Hirn und Zeit in all die Planung gesteckt als irgendwie vorgesehen, und dann gab es noch ein kleines internes Rennen bei uns im Verein. Ich hatte im Anschluss an die DMS allen Frauen, die über 450 Punkte holen, und allen Männern, die über 500 Punkte holen, ein Freigetränk beim abschließenden Burgeressen versprochen. Und es war erstaunlich, wie gut diese Grenze gewählt war. Also es waren viele, viele dabei, die echt nur plus, minus 10 Punkte, 15 Punkte um diese Grenze schwammen. Mancher ärgerlicherweise viermal knapp drunter, so mit maximal 10 Punkten Rückstand. Aber es ist, wie es ist, gab es kein Freigetränk. Insgesamt durften sich 5 Leute an dem Tag, und ich glaube, 4 sind noch auf der Liste, über ein Freigetränk freuen. Und das war dann am Ende, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ein freudvoller Abschluss dieses kurzen, aber doch knackigen, intensiven und durchaus etwas hektischen Wettkampfwochenendes. Und es soll auf gar keinen Fall das letzte Wettkampfwochenende in dieser Saison gewesen sein, denn es folgen noch diverse nationale Höhepunkte, und damit kommen wir zu den News der vergangenen Woche. Die News der vergangenen Woche sind vielleicht auch einfach viel eher so die News der letzten 4 Wochen oder 5 Wochen, denn der Deutsche Schwimmverband hat die Ausschreibungen / Pflichtzeiten für die deutschen Meisterschaften und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften veröffentlicht. Und bei den deutschen Meisterschaften möchte man ja sagen, ey, Respekt, Hut ab, schon 3 Monate vor Wettkampfstart gibt es die Ausschreibung. Damit machen wir den Ironieteil auch wieder aus. Vom 1. bis 4. Mai wird es in der Berliner SSE um Tickets für die Weltmeisterschaften, Junioren-Europameisterschaften, European Youth Olympic Games gehen, und vielleicht habe ich noch irgendein Highlight vergessen, dass dort auch noch sich Tickets erschwommen werden können. Es wird auf jeden Fall ein voller Wettkampf mit reichlich Highlights. Und dass der Sparzwang beim DSV durchaus real ist, sieht man, wenn man die Ausschreibung dieses Jahr neben die Ausschreibung des vergangenen Jahres hält. Da fällt nämlich auf, dass in beiden Jahren Ramon Klenz der Posterboy ist mit exakt dem gleichen Bild. Also da hat man sich mal kurzerhand die Copyrights gespart, ein neues Bild dort vorne drauf zu drucken und hat das vom 2024 recycelt. Es ist, wie es ist. Und das war jetzt auch schon genug Kritik am Zeitpunkt der Ausschreibung, am Design der Ausschreibung, denn es gibt durchaus positive Entwicklungen. Das Prozedere mit den Vorläufen und so kennen wir, aber es gibt jetzt drei Finals, A, B und C Finals. Das heißt, von den mindestens 50 Qualifikanten pro Strecke schwimmen 24 in einem Final. Also so jeder Zweite hat die Chance, Finalteilnehmer zu werden. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, um die Freude und die Stimmung in der Halle im Finalabschnitt aufrecht zu halten. Und jetzt kommt ein interessanter Twist, den es letztes Jahr zur Olympia-Quali noch nicht gab, denn die A-Finals werden den Nachmittagsabschnitt beenden. Nachdem die letztes Jahr noch als erstes waren, ungefähr so 16.30 Uhr, 16.45 Uhr, wo jeder normale Mensch noch arbeitet und das sich auch ein bisschen in der Hallenstimmung, in der Hallenbesetzung niedergeschlagen hat, ist es dieses Jahr nach hinten gerutscht und man hat die A-Finals auf 18 Uhr gelegt. Das heißt, es bietet sich an, von der Arbeit direkt in die SSE zu fahren und dann so in roundabout einer Stunde Finalabschnitt die besten Schwimmerinnen und Schwimmer Deutschlands im Finale gegeneinander antreten zu sehen. Glaube ich, ein Event, das man durchaus als Fan wahrnehmen sollte. Morgens geht's auch eine Stunde los, um 10 Uhr statt 9 Uhr, auch im Interesse der Athleten, dass man ein bisschen mehr ausschlafen kann. Die Streckenreihenfolge ist identisch für 2024. Und es gibt die C-Finals, dann aber nur für die JDM und AJOF-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sprich für die Jahrgänge 2007 bis 2011. Also ein buntes Programm mit vielen kleinen Klauseln und Ecken, aber das Große und Ganze bleibt gleich. Es gibt Vorläufe, die schnellsten 8 qualifizieren sich fürs A-Finale, die schnellsten Junioren Jahrgang 07 bis 2011 qualifizieren sich fürs C-Finale und die Plätze 9 bis 16 aus den Vorläufen für das B-Finale. Das ist doch ganz nett. Wem das aber noch zu anspruchsvoll / zu schnell ist, der darf sich auch an die Planung für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften machen, denn hier sind die Pflichtzeiten veröffentlicht worden. Und interessanterweise, wenn man in die Pflichtzeiten reinguckt, dann entsprechen die immer so ungefähr den Top 20 des Vorjahres. Also wer in der Bestenliste im letzten Jahr unter den Top 20 war, der kann sich schon mal darauf vorbereiten, dass er auch dieses Jahr die Pflichtzeit für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften erschwimmen wird. Einzige Ausnahme beim stichprobenartigen Durchgucken waren die 200 Kraul, da waren immer irgendwie ein paar mehr mit drin, da waren so eher in Richtung Top 27, Top 30. Und bei den langen Strecken sind es dann nur die Top 10. Je älter, desto enger auch das Fenster ist. Alles in dem, was auch letztes Jahr so war. Da war ja auch in den älteren Jahrgängen nur noch die, waren ja weniger Sportlerinnen und Sportler zugelassen als in den jüngeren Jahrgängen. Zwei spannende Aspekte finde ich aber in dieser Vorabinformation zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Zum einen steht dort das wundervolle Zitat: Meldungen unter 4 Rudolf-Punkte werden zurückgewiesen. Damit gibt es meines Wissens nach, glaube ich, erstmals eine Mindestanforderung, seitdem man auch über die Bestenlisten arbeitet, für eine Teilnahme an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und von mir aus hätten das auch gerne, glaube ich, 5 oder 6 Rudolf-Punkte sein können, aber vielleicht will man sich dort erstmal rantasten an dieses ganze grobe Konzept. Denn werden die zur Verfügung stehenden Startplätze, ich glaube, es sind 35 für die jüngsten Jahrgänge über die 50- und 100-Meter-Strecken, nicht durch Qualifikanten aufgefüllt, die also die Quali-Norm schwimmen, dann kann jeder melden, der in der Bestenliste danach kommt, sodass wirklich 35 Plätze voll werden. Aber jetzt wissen wir, es darf nicht mehr jeder, sondern nur noch die, die mindestens 5 Rudolf-Punkte erreicht haben. Außerdem gibt es noch einen zweiten Aspekt in dieser Vorab-Info, nämlich das Einschwimmen wird durch einen Warm-Up-Supervisor überwacht. Die Verwendung von Widerstandsseilen ist untersagt. Das finde ich spannend, dass es zum einen einen Warm-Up-Supervisor gibt, was auch immer seine Funktion genau sein soll. Weiß ich nicht, ob man dann, wie auch immer, wir werden das wohl noch ein zu definierendes Aufgabenfeld. Und die Nutzung von Widerstandsseilen ist untersagt. Und da sieht man schon, dass das relativ häufig in den vergangenen Jahren genutzt wurde von den Vereinen, von den Trainerinnen und Trainern, von den Schwimmenden allgemein. Und da steht nicht spezifiziert drin, ob das nur im großen Wettkampfbecken unten untersagt ist oder ob dieses Verbot von Widerstandsseilen, das sind diese Gummiseile, an denen man dort dranhängt, ob das auch oben für das Einschwimmbecken gilt und zusätzlich woher oder was die Begründung ist für diese, dass man das dort reinschreiben muss. Jedes Verbot hat eine Geschichte. Man kennt das und eigentlich hat man, also ich fände es ganz geil, wenn ein Verbot nach mir benannt wäre. Sollte dann aber auch ein witziges sein. Warum ist das jetzt untersagt? Weil es hat durchaus den einen oder anderen Benefit. So, man kann sich ja damit auch durchs Wasser ziehen, höhere Frequenzen zu kommen, die Aktivierung zu steigern oder man schwimmt weg, um nochmal ein bisschen am Wassergefühl zu arbeiten gegen den Widerstand. Finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so geil, dass das verboten ist, weil man dort wieder ein Trainingsmittel, ein Hilfsmittel exkludiert, wo mir nicht so ganz klar ist, warum das jetzt passiert. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch nur unten im Wettkampfbecken nicht erlaubt und oben im Einschwimmbecken ist es erlaubt. Dann wäre das für mich eigentlich auch schon wieder fein an der Stelle. Wenn man das generell untersagt, dann hat das so ein Trötenverbot auf den Rängen so. Hauptsache, wir verändern nichts. Wir machen das so, wie es schon immer war. So, und es darf nicht zu laut werden für alte Frauen am Beckenrand. Naja, okay. Also die DJM-Pflichtzeiten oder die DJM und die deutschen Meisterschaften haben ein bisschen mehr Kontur bekommen. Und zu diesen Meisterschaften will man sich ja ein bisschen hinarbeiten mit kleinen Überprüfungswettkämpfen, mit Zwischenstationen. Und das bringt uns nahtlos zu den Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes. Und da haben wir die angesprochenen Früchte, die hier geerntet werden. Wir bleiben zuallererst in Deutschland, denn in Berlin gab es den Stützpunkt-Wettkampf. Der hat ein paar schnelle Nachwuchssportlerinnen, Nachwuchssportler und Eliten angelockt, unter anderem aus Potsdam und Neukölln, also die Stützpunktsportler waren da dort vertreten, wie der Name schon sagt, und haben mal so geschaut, was denn die Früchte aus Ägypten sind, aus dem dortigen, ich glaube, es waren am Ende des Tages dreiwöchigen Trainingslager in der Sonne. Und eine Sportlerin hat direkt mal ihre Duftmarke hinterlassen und gesagt und gezeigt, wie wohl sie sich eigentlich in der SSE fühlt. Und die Rede ist natürlich von Angelina Köhler. Es war nach den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Essen bei der ersten Liga, als sie den Neuköllnern tatkräftige Unterstützung geleistet hat, der zweite Wettkampfstart in dieser Saison von ihr. Und den gleich mit einem richtigen Feuerwerk. Denn über die 100 Meter Delfin schwamm sie in 57,92, 8 Hundertstel unter der WM-Norm. Wuhu! Und Angelina ist gerade diejenige Person im deutschen Schwimmsport, über die, glaube ich, am meisten berichtet wird, über die am meisten geredet wird, die am meisten für Schlagzeilen sorgt. Und das nicht ausschließlich positiver Natur. Sie schon für positiver Natur, aber so war in der vergangenen Woche ein Artikel veröffentlicht worden, der in dem sie sich gegenüber dem DOSB äußert, was für Hassnachrichten und was für Hate Speech sie auf den Social Media Kanälen und überall bekommen hat im Anschluss an ihren vierten Platz bei den Olympischen Spielen, als sie sagte, dass der vierte Platz hinter der mit Trimetazidin erwischten Chinesin Yufei Shang durchaus einen faden Beigeschmack hat. Nicht, dass all diese Hassnachrichten in irgendeiner Art und Weise real werden. Wir alle wissen, wie Social Media funktioniert. Es gibt ganz, ganz viele Bots. Es gibt Staaten, die dahinter stecken, die diese Netzwerke fluten mit Kommentaren und mit Shit, sagen wir es so deutlich, um ihre Agenda durchzudrücken. Und so war das hier wohl auch der Fall. Und da hat Zuge dieses Artikels wird auf einen Aspekt aufmerksam gemacht, dass es vom DOSB für die Kaderathleten und Athletinnen einen die Möglichkeit gibt, diese Hate Speech gezielt rauszufiltern. Dort gibt es eine Zusammenarbeit mit zwei Firmen, mit zwei Instituten, und um das eben zu vermeiden, um davon sich nicht die Stimmung runterziehen zu lassen, um das gar nicht sehen zu müssen. Und das ist eine wahnsinnig kluge und gute Erfindung, weil, wie gesagt, das Hass hilft ja einfach niemandem. können manche noch lernen. Anderes Thema. Hass hilft da wirklich niemandem. Und was ich erschreckend fand in dem Artikel war tatsächlich, dass Angie gesagt hatte, sie wusste im Vorfeld der Olympischen Spiele und auch währenddessen gar nicht, dass es A, dieses Angebot gibt, B, an wen sie sich hätte wenden können und C, dass vor Ort auch eigentlich keiner weiter da war, der ihr wirklich geholfen hat und hat dort nochmal Einblicke gegeben und gesagt, ey, nach diesen Kommentaren, die ich dort oder nach meinem Interview, das ich gegeben habe, wo ich nur mein Unbehagen ausgedrückt habe und meine Unzufriedenheit darüber, hatte sie dann tatsächlich Angst, ob sie nicht von anderer Seite in einer Art und Weise sabotiert oder sabotiert wird, in der ihr dem ihr etwas ins Essen oder in die Getränke getan wird und fortan nur noch mit einer Begleitperson an ihrer Seite durchs olympische Dorf und durch die Speisesäle geschritten ist. Und das ist unbegreiflich, also unfassbar eigentlich, mit was man sich dann dort bei den Olympischen Spielen noch zusätzlich neben all dem Wettkampfstress rumärgern und rumplagen muss. Nicht umsonst war Angie ja lange dann auch von der Bildfläche und aus der Öffentlichkeit verschwunden und taucht jetzt so peu à peu, Schritt für Schritt wieder auf. Und es ist natürlich viel, viel schöner, wenn wir hier über sportliche Leistungen reden können, wie dieser 57,92 unter WM-Norm. Kann man mal machen, so im ersten Langbahnwettkampf seit, keine Ahnung, was haben wir jetzt, Februar, seit August, also seit 8 Monaten. Respekt, Respekt und auch Props ans Team, ans Trainerteam dort, was da offensichtlich in Ägypten gearbeitet worden ist. Nele Schulze schwimmt die 200 Lagen in 2 Minuten 18. Das ist relativ flott, also damit positioniert man sich schon mal aktuell ganz weit oben in der deutschen Bestenliste, nämlich auf Platz 2, hat aber immer noch 6,5 Sekunden zur WM-Norm, 2 Minuten 11,40 ist das, die damit nur 7 Hundertstel über dem deutschen Rekord liegt. Ich glaube, die WM-Norm sich nochmal in Relation zu den deutschen Rekorden anzugucken, ist eine ganz besondere Aufgabe. Naja, und dann gab es noch den ganzen großen Rückenschwimmerblock, der angeführt wurde von Ole Braunschweig, der in 55,50 nach den 100 Metern anschlug. In Doha letztes Jahr zur gleichen Zeit 1,6 Sekunden schneller, war damit der schnellste der Berliner Rückenschwimmer hier in der SSE und bewegt sich mit dieser 55,5 ungefähr in dem Bereich, den er sonst immer an diesem Zeitpunkt des Trainingsjahres gehabt hat. Ein Name fehlt bei den Neuköllnern, den ich sehr auffällig fand, und das ist der Posterboy der deutschen Meisterschaften, Ramon Klenz. Der tauchte hier nicht auf. Aus Potsdam erwähnenswert am Start gewesen Jan-Malte Gräfe, der dieses Jahr 18 Jahre alt werdende Brustschwimmer, 100 Meter in 1:02,51, schwimmt damit Bestzeit in dieser frühen Phase der Saison, der Schützling von Jörg Hoffmann und Jens Lohaus und auch über die 50 Meter Brust in 28:33 seine Bestzeit eingestellt. Ebenfalls die Elite unterwegs war beim Euromeet in Luxemburg, während nämlich Melvin Imudu, sein Name in der besten oder in der Ergebnisliste in Berlin vermisst wurde, war er in Luxemburg auf dem Startblock und vertrat dort seinen Potsdamer SV, wie es heißt, oder den Potsdamer SV im OSC Potsdam. Egal, wir wollen Zeiten hören von Melvin Imudu. 100 Meter Brust, knapp über der 1-Minuten-Marke, 1:00,19, eine halbe Sekunde hinter der WM-Zeit aus Doha letztes Jahr, damit also richtig, richtig flott unterwegs und seine schnellste Zeit, die er jemals in seiner Karriere im Februar geschwommen ist. Also irgendwas bewegt sich da scheinbar nochmal richtig vorwärts für den Potsdamer. 50 Brust, 27:31, 4 Zehntel hinter der WM-Zeit aus Doha. Damit gewann Melvin auch die 100 Meter Brust und ebenfalls siegreich aus dem Becken in Luxemburg stieg Luca Nick Armbruster, der mit seinem Heidelberger Team rund um den neuen Cheftrainer, ich habe vergessen, wie er heißt, verdammt, egal, unterwegs war. 100 Meter Delfin, 52,05 für Luca und das ist die 5. schnellste Zeit, die er jemals geschwommen ist. Also auch hier können wir sagen, da ist in Ägypten einiges trainingsmethodisch richtig gelaufen. Und das scheint ein sehr, sehr guter Abstand gewesen zu sein. Viele Erkenntnisse drin für die Trainer zwischen Trainingslagerende und jetzt vielleicht Überprüfungswettkampf und dem, was man dort gemacht hat. 52,05 ist aller Ehren wert, kann man mal kurz die Badekappe lüften. Nicht minder beeindruckend die Zeit von Mathis Schönung aus Mainz, 200 Brust, 2:14:76, auch er in der Trainingslager-Crew in der Sonne dabei gewesen, bewegt sich damit auf Bestzeitniveau. Und weil wir gerade bei den 200 Meter Brust sind, als kleine Randnotiz, Marco Koch erhielt bei einer offiziellen Feierstunde einen Legends Award vom Euromeet in Luxemburg, weil er seit 2007 nach eigenen Worten bis 2025 nur eine Ausgabe dieses Euromeet verpasst hat, also seit fast 20 Jahren regelmäßig hier angetreten ist. Respekt dafür, für diese lange, lange Serie. Aber es gab nicht nur in Ägypten Trainingslager Teilnehmende, sondern auch in Südafrika. Und in Südafrika war ja der ganze Langstreckenblock rund um die Magdeburger Trainingsgruppe mit Bernd Berghahn und Co. unterwegs gewesen. Ergänzt durch diverse Langstreckenspezialistinnen und Spezialisten aus anderen Vereinen. Waren die jetzt zurück und sind nicht am vergangenen Wochenende, sondern schon die Woche davor um die Wette geschwommen. Ich glaube, Lagenpokal oder irgendwie so hieß das Ding in Magdeburg und ihren ersten offiziellen Vereinsauftritt in neuen Farben hatten dort Maja Werner und Nina Holt. In meinen Augen etwas überraschend, dass die beiden Nina Holt ursprünglich mal für die SG Mönchengladbach am Start gewesen, trainiert ja inzwischen auch schon seit vielen, vielen Jahren in Magdeburg am Stützpunkt. Hat jetzt auch den Verein entsprechend gewechselt. Maja Werner ist zum Sommer hin nach Magdeburg gegangen und hat jetzt auch zum Jahreswechsel den Vereinswechsel gleich mit vollzogen. Okay, es ist, wie es ist. Nehmen wir so hin. Ich glaube, alles andere ist Spekulation. Da hängen ja manchmal noch diverse Förderungen und Fördergelder dran von den diversen Landessportbünden. Und wenn man, denke mal, Oliver Klemet oder auch eine Sarah damals Sarah Köhler, jetzt Sarah Wellbrock, waren ja noch lange für Magdeburg am Start, für Frankfurt am Start, in Magdeburg schwimmend. Das ist mit Sicherheit auch von den Frankfurtern da aufgefangen worden finanziell. Ich habe das Ganze, den ganzen Wettkampf hier mal so ein bisschen Magdeburger DMS genannt. Damit schließt sich möglicherweise so ein bisschen der Kreis. Magdeburger DMS deshalb, weil die Sportlerinnen und Sportler mal über Strecken unterwegs sind, die sie sonst nicht so oft schwimmen. Unter anderem ein Florian Wellbrock über die 50 Delfin und 50 Kraul sowie, Ohren gespitzt, 400 Meter Lagen. Mit Bestzeit über die 50 Delfin unterwegs, 50 Kraul, 400 Lagen auf Bestzeitniveau. 4 Minuten 27 für den Freiwasser-Spezialisten. Leonie Mertens schwimmt die 50 Meter Delfin-Beine in 33,70 Sekunden. Könnt ihr ja am Wochenende mal selber ins Wasser hüpfen und gucken, wie schnell ihr so über 50 Meter Delfin-Beine seid. Lukas Mertens zeigt seine Rücken-Skills mal wieder. 50 Rücken, 25, 65, rückt damit dem bestenlistenführenden Ole Braunschweig um 500 auf 500stel auf die Pelle. Die beiden liefern sich dort im Moment einen Kampf an der Rückenspitze. Isabel Gose darf 50 Brust schwimmen, 35,25, ganz okaye Zeit. Und Nina Holte, die neue Magdeburgerin, schwimmt die 50 Freistil in 25,19, nur 39 Hundertstel über der WM-Norm. Und dann wird das da schon fast spannend über die 50 Freistil, weil da war schon ziemlich lange keine deutsche Einzelstarterin mehr auf Weltmeisterschaftsniveau im Becken unterwegs. Und mit Nina Holt oder auch Nina Jazzi sind da im Moment durchaus zwei im Becken unterwegs, denen man das beiden zutrauen würde. Für den letzten Block der heutigen Woche gibt es keinen gescheiten Übergang. Wir kommen zur Wissenschaft der Woche. Und in der Wissenschaft der Woche greifen wir ein Thema auf, das womit wir uns vor zwei Wochen ist es ja inzwischen her, schon mal kurz beschäftigt haben. Nämlich wir gucken nochmal rein in die Atmung und in die Atembewegung beim Schwimmen. Wir haben vor zwei Wochen über Atemmuster beim Brustschwimmen gesprochen und das Brustschwimmen als Untersuchungsgegenstand für Atemrhythmen ist jetzt wahnsinnig ungewöhnlich, das habe ich damals schon skizziert. Viel eher ist das Kraulschwimmen generell die Mutter aller untersuchten Schwimmarten, nicht zuletzt auch beim Thema Atmung. Und während das beim Brustatmen ja relativ schwierig ist, wenn man da den Kopf in den Nacken reißt, den Oberkörper nach oben schießen lässt, damit wieder Sauerstoff die Lungen fluten kann, muss man da ja sehr hingucken, dass die Hüfte nicht zu tief ins Wasser sinkt, nicht den Widerstand unnötig erhöht beim Eintauchen, wenn der Kopf nach vorne geht und sich wieder senkt um sich widerstandsarm vom Beinschlag zu profitieren. Dann haut der Oberkörper und das Gesicht wieder aufs Wasser drauf und da hat man im Zweifel die Bestrebungen, sehr, sehr tief ins Wasser einzusinken oder ungünstig sich dort zu positionieren, hohen Widerstand zu haben, nicht rechtzeitig hochzukommen. Also schon viel, viel Bewegung im Oberkörper, die ein hohes Maß an Koordination erfordert. Und da möchte man jetzt sagen, dass ja das Kraulschwimmen ist ja einfach viel, viel leichter. Da muss man den Kopf ja gar nicht anheben, sondern einfach nur zur Seite drehen. Wenn man Freiwasser schwimmt, muss man auch mal nach vorne gucken, ganz anderes Thema. Aber ansonsten ist es so, ja, wir gucken mal nach rechts oder nach links über die Schulter. Jeder Fahrradfahrer, jeder Autofahrer kennt den berühmt-berüchtigten Schulterblick. Eigentlich passiert da beim Schwimmen nicht viel anderes. Der Kopf dreht sich zur Seite. Das ist aber alles andere als einfach. Und das sieht man sehr, sehr schön, wenn man sich mal so Schwimmanfänger anguckt oder an seine ersten Fahrversuche auf dem Fahrrad denkt. Denn der Kopf steuert die Bewegung des gesamten Körpers. Da, wo man hinguckt, da fährt man in der Regel auch hin. Oder da schwimmt man auch hin. Und das ist gar nicht so einfach, diesen Impuls, diesen Mechanismus rauszukriegen. Und so ist es, dass der Kopf zur Seite dreht, damit auch die Hüfte sich ein bisschen nach rechts aufdreht und das sorgt dafür, dass sich die Schultern und die Hüfte immer so ein bisschen miteinander verwringen. Die drehen sich nicht parallel, sondern so ein bisschen zeitversetzt und das kann man sich gut und gerne wie so ein Handtuch vorstellen, dass man auswringt. So verwringt sich da auch die Wirbelsäule. Das sind auch Bewegungen, die man beim Yoga öfter mal macht, was unter anderem einer der Gründe sein könnte, weshalb das einen positiven Effekt hat auf das Körperbefinden und auf die Schwimmleistung. Und das ist aber schon ein sehr advancedes Level. Wenn man den Kopf zur Seite dreht und die Hüfte dreht sich mit zur Seite, dann ist man da schon relativ weit in der Koordination. Bei den Anfängern ist das nicht unbedingt der Fall. Die drehen zwar den Kopf, gucken dann vielleicht mehr nach vorn oder zu weit nach hinten, das muss man lange üben, aber kicken auch gerne mal die Hüfte dann nach links und nach rechts, eher wie so ein also wirklich so ein Kick mehr und keine Drehung um die Wirbelsäule. Und dann wird es schon ziemlich, ziemlich schwierig, dort wirklich geradeaus zu schwimmen. Und dann wird auch der ganze Beinschlag schwierig. Dann fällt so dieses fast das gesamte Bewegungskonzept Kraulschwimmen in sich zusammen. Und ihr fragt euch sicherlich zu Recht, wo führt das Ganze denn jetzt hin? Warum erzählt mir der Typ so viel über die Atmung und übers Kraulschwimmen und über die Kraulatmung? Weil ich möchte, dass wir uns die Bewegung einmal kurz skizzieren, um zu verstehen, welche Konsequenzen diese Atmung eigentlich hat. Denn die Rotation zerstört die hohe Wasserlage. Während ich ja ohne Atmung versuche, die Schultern an die Wasseroberfläche mit einer Hüftspannung mich reinzudrücken, hohe Wasserlage, widerstandsarmes Schwimmen, dann kommt auch mehr Spannung, mehr Körperspannung über die Körpervorderseite. Es erleichtert den Beinschlag, es macht den explosiver in der Abwärtsbewegung. Die Arme, die Schultern drehen freier. Viel, viel positiver Effekt, wenn der Körper einfach liegen bleiben kann. In dem Moment, wo ich atme und den Mund, Nase aus dem Wasser heben muss, wenn ich zur Seite drehe, fällt eine Schulter, nämlich die gegenüberliegende, ins Wasser rein. Auch die Hüftseite sinkt dann tiefer ins Wasser rein. Das wiederum erhöht meinen Widerstand, der zu minimieren ist. Weniger Widerstand heißt effizienteres Schwimmen. Diese Drehung hat aber auch einen positiven Effekt. Der Armzug wird etwas länger, ich habe einen besseren Abdruck, ich kann das Wasser etwas besser greifen, ich kann den Arm widerstandsarm über Wasser nach vorne führen, wenn die Schulter dort frei ist und ein bisschen mehr drehen kann, dann lässt er sich leichter rausheben, leichter nach vorne bringen. Heißt also, mit all den negativen Aspekten nehme ich auch ein paar positive mit. Nichtsdestotrotz, am optimalsten wäre es eigentlich, wenn wir gar nicht atmen müssten. Dann wäre die Bewegung immer gleich und man könnte die viel besser trainieren. Da kommt der Schnorchel ins Spiel, den so viele als Trainingsmittel benutzen und wo dann häufig deklariert wird, ja, der tut viel für die Wasserlage, wir trainieren damit die Wasserlage, das ist der Sinn eines Schnorchels. Das halte ich für äußerst, äußerst fraglich, weil es spiegelt ja gar nicht die schwimmerische Realität wider, gar nicht im Bewegungsablauf und nix, genauso wie ich nicht hingehen würde und sagen würde, okay, mit dem, ist egal, ich mache jetzt kein Beispiel auf, weil mir kein gutes einfällt. Viel interessanter finde ich, dass der Schnorchel durch den Widerstand, den man dort immer wieder hat, also fördert A, eine bewusstere Einatmung durch den Mund und B, ich muss ja gegen einen kleinen Widerstand wiederum ausatmen, auch vor allen Dingen, wenn da ein bisschen Wasser drin ist. Und das ist viel eher ein Lungen- und Atemmuskeltraining als, glaube ich, für die Wasserlage. Das sind zwei Effekte, die existieren, Aber ich meine, es gibt auch Untersuchungen, die da zeigen, ob es ist eigentlich viel eher die Lunge, die davon profitiert vom Schnorchelschwimmen. Egal. Wir sind beim Thema Atmen und wollen so wenig wie möglich atmen und untersuchen, was beim Kraulschwimmen die Atmung denn eigentlich für Konsequenzen hat und auf welchen Strecken atmet man gar nicht oder am wenigsten. Das sind die 50 Meter Freistil. Das hat sich auch ein japanisches Forscherteam gedacht rund um Matsunami, Suito, Funai und Taimura, die bei einer Poster-Session auf dem 28. European Conference of Sports Science ein Poster vorgestellt haben mit dem Titel The Relationship Between Breath is Taken and Swimming Performance in a 50-Meter Freestyle Race. Sie haben sich also angeguckt, wie hängen eigentlich die Zahl der Atemzüge und die Schwimmleistung miteinander zusammen über die 50 Meter Freistil. Und dafür haben sie 228 Männer und Frauen vom japanischen Colleges untersucht, die bei Inter-College-Meisterschaften angetreten sind. Es gab dort zwei Wettkampfformen oder zwei Läufe, es gab Vorläufe und dann nochmal B- und A-Finals. Die sind auf Video aufgezeichnet worden, die haben sich jedes dieser Videos angeguckt, für jeden Schwimmer, für jede Schwimmerin die Atemzüge gezählt und die Schwimmgeschwindigkeit bestimmt, indem sie gesagt haben, okay, der braucht 50 Sekunden für 50 Meter, also schwimmt er mit einem Meter pro Sekunde. Und haben dann zugeordnet, okay, wie oft atmest du denn und wie schnell warst du? Also haben so Cluster gebildet, okay, die Leute, die nullmal geatmet haben, waren, ich werfe jetzt nur Zahlen durch den Raum, 1,8 bis 2,2 Meter pro Sekunde schnell. Die Sportlerinnen und Sportler, die dreimal geatmet haben, waren 1,7 bis 1,9 Meter pro Sekunde schnell und so weiter und so fort, haben dort so Cluster gebildet. Und haben sich dann angeguckt, unterscheiden sich die Geschwindigkeiten der Schwimmerinnen und Schwimmer für die jeweilige Anzahl an Atemzügen. Also sind die, die einmal atmen, schneller im Mittel als die, die gar nicht atmen und so weiter und so fort. Ja, das Ganze haben sie dann statistisch ausgewertet. Es war relativ kurz und knackig, war auch nur eine Poster-Session, aber ist ja auch mal schön. Und anhand einer Häufigkeitsverteilung, histografisch, atmen Männer am häufigsten einmal. 44% der untersuchten Männer haben einmal geatmet, 32% der Frauen haben dreimal auf diesen 50 Metern geatmet. Also das sind die, wenn ihr euer Geld irgendwo draufsetzen müsst, wie oft atmen Männer und Frauen beim 50-Meter-Sprint in Japan am College, dann habt ihr die höchste Gewinnchance, wenn ihr sagt, die Männer einmal und die Frauen dreimal. Das sagt diese Häufigkeitsverteilung. Im Durchschnitt war es so, dass die Männer in den Vorläufen 1,3 Mal, in den Finals 0,8 Mal geatmet haben. Die Frauen atmen in den Vorläufen 3 Mal, im Finale dann 1,8 Mal, was einen signifikanten Unterschied bedeutet zwischen Vorläufen und Finals. Heißt also, in den Finals wird immer weniger geatmet als in den Vorläufen. Zusätzlich gab es einen signifikanten Unterschied zwischen den verschiedenen Tempi. Heißt also, die einzelnen Geschwindigkeiten, die die Schwimmerinnen und Schwimmer erreichen über die 50 Meter, unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Atemanzahl. Wer nullmal atmet, war am schnellsten, wer einmal atmet, wurde langsamer, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Bei den Frauen ging das dann runter bis zu 8 Atemzüge pro 50 Meter, die waren dann auch am langsamsten. Das ist eine richtig schöne lineare Kurve, die man da sieht. Je öfter geatmet wird, desto langsamer werden die Schwimmerinnen und Schwimmer. Es gibt also nicht irgendwie so einen Sweet Spot, dass man sagt, na, einmal atmen wäre schon gut, weil dann kriegst du nochmal Energie ins System, sondern nullmal atmen ist wirklich das Beste. Außerdem gab es noch einen signifikanten Zusammenhang, eine Korrelation zwischen der Zahl der Atemzüge und der Geschwindigkeit. Man möchte also im Prinzip schlussfolgern, wer weniger atmet, der kommt wahrscheinlich ins Finale, weil er schneller schwimmt. Ist so ein psychologisches Ding auch mit Vorläufen und warum man da vielleicht dann nicht so on top of the game ist, also eher ein bisschen sloppy, nicht so ganz konzentriert. Das kann man woanders mal irgendwie gerne diskutieren. Aber das wäre jetzt hier erstmal die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte. Wer weniger atmet, ist länger schnell, von mir aus, wenn man das so schön sagen will. Weiterführend heißt das auch, eine Reduktion der Atemzüge, das heißt also weniger atmen, ist eine Voraussetzung für Erfolg. Und hier wird es schon schwierig. Wenn ich jetzt also hingehe zu meinen Sportlerinnen und Sportlern und sage, ey, passt auf, weniger atmen, dann schwimmt ihr rucki zucki einfach 3/10 schneller. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Und das ist ein bisschen die Huhn- und Ei-Frage, die hier aufgemacht werden sollte. Denn macht jetzt weniger Atmen einen erfolgreichen Sportler? Oder ist man erfolgreich, weil man weniger atmen kann? Was ich damit meine, ist folgendes. Das Training für Erfolg, also wer viel und oft trainiert und dort ordentlich mitmacht, der hat automatisch ein höheres Lungenvolumen, eine bessere Atemfähigkeit, der hat eine bessere Sauerstofftransportfähigkeit, der kommt auch vielleicht besser damit klar mit Sauerstoffmangel, der hat mehr Glykogenspeicher, der braucht auch weniger Sauerstoff. Heißt also, viel Training schafft die physiologischen Voraussetzungen, um weniger atmen zu können. Also ich glaube oder würde jetzt hier hingehen und sagen, dieses weniger atmen können ist eine Konsequenz aus erhöhtem Trainingsumfang. Nicht andersrum. Also ich kann dich nur zweimal die Woche trainieren und dann sagen, na, aber heute schwimme ich 50 Kraul ohne Atmung und dann geht's hier aber richtig rund. Glaube so, so funktioniert das nicht, sondern ich muss sagen, okay, ich würde gerne schneller sein und weniger atmen können, deswegen muss ich das erstmal vorbereiten und trainieren. Und dann werde ich damit auch schneller. Also, genau, wie immer, Training ist dann am Ende die Voraussetzung für die Leistung, aber einfach nur jetzt beim nächsten Wettkampf, so den Sportlern zu sagen, und heute machen wir mal die 100 Freistil mit nur dreimal atmen. Das ist vorteilhaft, hat der André gesagt. Das Zitat möchte ich mir nicht in den Mund legen lassen, weil so wird das nicht sein, sondern ihr müsst damit dahin kommen, dass die Sportlerinnen und Sportler mit dreimal atmen ins Ziel kommen. Ja, soweit das Fazit von der Wissenschaft der Woche und damit sind wir am Ende der heutigen Folge auch angekommen, nicht ohne einen kleinen Ausblick vorauszuwerfen. Es gibt in Baden-Württemberg die Meisterschaften lange Strecke, die BAVÜ-Meisterschaften lange Strecke, die finden in Karlsruhe statt. In Aschaffenburg gibt es den DVAG Fries-Mehrkampf-Pokal und in Halle an der Saale gibt es einen Überprüfungswettkampf. Damit sind wir durch für heute. Mir bleibt auch nicht mehr viel mehr zu sagen, außer dass ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte für all das Feedback aus den letzten 2 Wochen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir heute wieder. Draußen werden die Tage wieder länger. Genießt den Sonnenschein, den zeitigeren Sonnenaufgang, den späteren Sonnenuntergang. Erfreut euch am Sonnenlicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!